SR Info. Bilanz am Mittag.
Das Wahlwochenende steht vor der Tür. Gleich schauen wir auf Wahlkampf und auf den Wahltag. Dann sprechen wir über die Lage im Nahen Osten nach der heftig kritisierten Übergabe von 4 toten Geiseln der Hamas. Und zum Abschluss unserer Interviewreihe zur Bundestagswahl ist Friedrich Merz von der CDU zu Gast. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Tag. Ein kurzer, aber zwischenzeitlich durchaus heftiger Wahlkampf geht auf die letzten Meter der Zielgeraden. Viele Deutsche haben schon gewählt. Der Anteil der Briefwahl dürfte auch bei dieser Wahl hoch sein. 2021 wurde ja fast die Hälfte der Stimmen per Briefwahl abgegeben. Allerdings war das ja zu Corona-Zeiten. Es lohnt sich also noch zu kämpfen für die Parteien. Und das werden die sicherlich auch tun, morgen an vielen Wahlkampfständen und vielleicht ja auch bei Ihnen zu Hause, wenn es an der Tür klingelt. Denise Friemann aus der Politikredaktion ist bei mir im Studio. Denise, wir hatten in diesem Wahlkampf ja einige Prominenz im Saarland zu Gast. Der Bundeskanzler war da, also Olaf Scholz, der Unionsspitzenkandidat Friedrich Merz, FDP-Mann Lindner. Die Stimmung war schon angespannter als sonst, oder wie war's?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch bei diesen Veranstaltungen, die du gerade schon angesprochen hast, gab es teilweise Proteste. Bei dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Saarbrücken zum Beispiel, Zwischenrufe aus der Menge von einer Gruppe, die sich für Palästina ausgesprochen hat, die dann auch abgeführt wurde, tatsächlich aus dem Saal. Bei Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in St. Ingbert gab es vor der Halle gleich 2 Demonstrationen. Eine, die sich vor allem gegen Merz und seinen 5-Punkte-Plan, die Abstimmung war da gerade vorher erst im Bundestag gewesen, die richtete sich eben dagegen, auch gegen die Zusammenarbeit mit der AfD und dann dazu auch nochmal eine Gegendemonstration, die sich eben für die Zusammenarbeit mit der AfD aussprach. Das lief aber alles relativ friedlich, also auch die Demos, die ganzen Veranstaltungen, das war alles in Ordnung. Mal abgesehen davon, von diesen offiziellen Terminen, war der Ton aber sehr rau. Es gab viel Vandalismus, es gab Beschimpfungen gegenüber den Wahlkämpfern vor Ort und das eigentlich auch durchweg bei allen Parteien. Es wurden Plakate abgerissen, teilweise mit Nazi-Symbolen besprüht oder auch mit anderen Beleidigungen. Ein Wahlkampfbüro der CDU in Gersweiler zum Beispiel wurde nach dieser besagten Abstimmung im Bundestag mit dem Begriff Nazi-Freunde besprüht. Ein AfD-Wahlkampfstand wurde mit Farbe beworfen, Grünen- und SPD-Plakate wurden beschmiert. Und um das jetzt mal in Zahlen zu sagen, das Landespolizeipräsidium hat uns mitgeteilt, dass insgesamt eine hohe 2-stellige Zahl an Wahlplakaten beschädigt wurde. Man muss sagen, das gibt es vor jeder Wahl, aber die Art und der Umfang dieser Attacken, die hat deutlich zugenommen.
Du hast dir vor dieser Wahl die saarländischen Kandidatinnen und Kandidaten mal genauer angeschaut. Und gerade wenn es jetzt um die Geschlechterparität geht, sieht es jetzt nicht so gut aus, oder?
Nee, also bei den meisten Parteien tatsächlich nicht. Um es mal kurz zusammenzufassen, die Frauenquote auf den saarländischen Landeslisten, die liegt bei 37,25%, ist also alles andere als ausgeglichen. Und realistisch haben eigentlich auch nur 2 Frauen aus dem Saarland eine Chance, in den Bundestag einzuziehen. In Saarbrücken wird es sich wahrscheinlich zwischen Josefine Ortleb von der SPD oder Yvonne Brück von der CDU für das Direktmandat entscheiden. Dann schafft es vielleicht noch Jeanne Dillschneider, die Spitzenkandidatin der Grünen, über die Landesliste. Das ist aber noch offen. Und bei den Saarländerinnen und Saarländern, die 30 Jahre alt oder jünger sind, da sieht es noch schlechter aus. Da könnte es sogar sein, dass sie im Bundestag gar nicht vertreten werden.
Besonders für einige der kleineren Parteien wird es ja wohl sehr spannend am Wahlabend. Da wird die 5%-Hürde ein großes Thema werden. Für die Linke vielleicht gar nicht mehr so sehr. Die scheint ja deutlich zugelegt zu haben in den letzten Wochen. Bei FDP und BSW ist es dagegen eher unsicher, ob sie es in den Bundestag schaffen. Nun haben auch wir hier keine Glaskugel. Aber was kann man denn vorab so grob sagen, wie das am Sonntag ausgehen könnte, auch hier im Saarland?
Ja, es ist wirklich schwer. Du hast es gerade schon angesprochen, die FDP und das BSW. Das ist noch komplett offen, ob sie es überhaupt in den Bundestag schaffen. Hier im Saarland gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass sich die großen Parteien, also SPD und CDU, die Direktmandate aufteilen werden in den einzelnen Wahlkreisen. Das ist eigentlich immer so gewesen. Bei der letzten Wahl 2021 hat die SPD ja alle Wahlkreise gewonnen. Das wird wohl ziemlich wahrscheinlich dieses Mal nicht der Fall sein. Man sieht ja im Bundestrend, sie liegt aktuell bei 16%, also sehr weit hinter der Union mit 28%. Trotzdem könnte es sein, dass sie hier ein bisschen besser abschneidet als im Bundesschnitt, aber das können wir jetzt natürlich nicht genau sagen. Im Vergleich war sie zumindest beim letzten Saarland-Trend noch relativ beliebt, wenn auch nicht mehr vorne in den Umfragen, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Spannend wird aber auch, wie die AfD hier abschneiden wird. Im Bundestrend ist sie aktuell mit 21% zweitstärkste Kraft. Ich gehe mal davon aus, dass sie das hier im Saarland noch nicht schaffen wird, aber schon deutlich an Stimmen dazu gewinnen wird.
Informationen von Denise Friemann aus unserer Politikredaktion zum Wahlkampfabschluss im Saarland. Wir haben direkt vor der Sendung miteinander gesprochen. Der Wahlausgang ist noch offen, solange die Stimmen nicht abgegeben sind. Aber wie das so ist in Zeiten fast täglicher Umfragen, die Parteien dürften in ihren Planungen schon deutlich über den Wahlabend hinaus sein. Da wird an möglichen Personaltableaus und an Verhandlungsoptionen für die Koalitionsgespräche gebastelt. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt mal, unter welchen Bedingungen sich wie viele Parteien zu einer neuen Bundesregierung finden müssen. Alles natürlich ohne Gewähr.
Nur eines scheint bisher gewiss, dass der nächste Kanzler Friedrich Merz heißt. Alles andere wäre mehr als eine Überraschung. Nur mit wem kann Merz, können CDU und CSU regieren? Sie streben eine Koalition mit einer weiteren Partei an und schließen die AfD aus. Eine politische Entscheidung. Bleiben SPD oder Grüne oder theoretisch auch die FDP. Für Schwarz-Gelb müsste allerdings erstmal die FDP überhaupt in den Bundestag einziehen und die Union noch deutlich stärker werden. Auch das wäre eine Überraschung. Bleiben also SPD oder Grüne als Partner in einer Dreierkoalition. Aber das könnte nicht reichen und jetzt wird es kompliziert. Denn ein entscheidender Faktor wird sein, wie viele Parteien am Ende im Parlament vertreten sind. Je mehr es sind, desto schwieriger wird es, die Mehrheit für eine Koalition zusammenzubekommen. Das heißt also, wenn die kleinen Parteien, FDP, Linke und BSW, alle in den Bundestag einziehen, gibt es weniger Sitze für die anderen. Oder umgekehrt, wenn alle drei an der 5%-Hürde scheitern, wird es einfacher für die Union, eine Koalition mit nur einer weiteren Partei zu bilden. In den Umfragen hat zuletzt die Linke deutlich aufgeholt. Dass sie in den Bundestag einzieht, gilt mittlerweile als wahrscheinlich. Auch in dem Fall könnte eine schwarz-rote oder eine schwarz-grüne Koalition möglich sein. Konjunktiv. Nur leichte Verschiebungen verwerfen das Modell aber und erfordern womöglich eine Koalition aus mehr Parteien. CDU, CSU, SPD und Grüne oder CDU, CSU, SPD und FDP. Friedrich Merz strebt so eine Koalition nicht an, auch wegen der Erfahrungen der Ampelkoalition. Je mehr Partner, desto schwieriger wird es, Kompromisse zu finden und Entscheidungen zu treffen. Am Wahlabend lohnt sich also nicht nur der Blick auf den Wahlsieger, sondern auch auf die kleinen Parteien.
Sabine Henkel war das hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Und um die Wahl geht es gleich nochmal, denn es steht ja noch das letzte Interview mit den Spitzenkandidaten an, heute mit Friedrich Merz von der Union. Jetzt gibt's aber erstmal die Meldungen mit Roswitha Böhm.
In der Ostsee soll erneut ein Kabel am Meeresgrund beschädigt worden sein. Nach Angaben der schwedischen Küstenwache wurden Ermittlungen eingeleitet. Das Kabel verläuft zwischen Finnland und Deutschland. Der Schaden sei in der schwedischen Wirtschaftszone nahe der Insel Gotland aufgetreten. In den vergangenen Monaten hat es immer wieder Beschädigungen an Kommunikationskabeln und Stromleitungen in der Ostsee gegeben. In mehreren Fällen wird wegen möglicher Sabotage ermittelt. Dem unter einer schweren Lungenentzündung leidenden Papst geht es offenbar etwas besser. Der Vatikan berichtet, dass Franziskus seit gestern Abend fieberfrei sei. Heute Morgen sei er zum Frühstück aufgestanden. Die Ärzte der Klinik in Rom haben dem 88 Jahre alten katholischen Kirchenoberhaupt absolute Ruhe verordnet. Alle seine Termine wurden für die nächste Zeit abgesagt. In Saarbrücken wird am Nachmittag die neue Großinspektion der Polizei eingeweiht. Mit über 40 Millionen Euro handelt es sich um eine der größten Investitionen in die polizeiliche Infrastruktur des Saarlandes. In der Mainzer Straße werden die bisherigen Inspektionen in der Karcher Straße, am Ludwigsplatz und in Brebach zusammengefasst. Künftig werden dort rund 300 Beamte arbeiten. Für Diskussionen hatte gesorgt, dass die Polizei nicht mehr direkt in der Saarbrücker Innenstadt präsent ist. Die CDU hatte deshalb eine Citywache gefordert.
Es waren gestern verstörende Bilder aus dem Gazastreifen. 4 Leichen israelischer Geiseln der Hamas wurden an das Rote Kreuz übergeben. Für die Übergabe hatte die Terrororganisation eine Bühne errichtet, auf der 4 schwarze Särge aufgebahrt wurden. Im Hintergrund war Israels Premier Netanyahu als Vampir abgebildet. Zahlreiche Menschen jubelten zu lauter Musik. Nach der Übergabe hat Israel bestätigt, dass es sich bei 3 der Leichen um den beim Terrorangriff vom Oktober 2023 entführten Odette Lifschitz und 2 kleine Kinder, Ariel und Kfir Bibas, handelte. Die Entführung der Kinder hatte die Hamas damals per Video festgehalten. Die Bilder der beiden rothaarigen Jungen im Arm ihrer verzweifelten Mutter sind in Israel praktisch jedem bekannt. Nach der Übergabe gestern hat sich beim vierten Leichnam herausgestellt, dass es sich nicht um die Überreste der Person handelt, die es sein sollte. Frage an Julio Segador in Tel Aviv. Was steckt da dahinter?
Ja, das weiß, glaube ich, die Hamas selber nicht genau, was da dahinter steckt. Wir haben jetzt vor wenigen Minuten die ersten Informationen von der Terrororganisation bekommen, die sich dazu geäußert hat, zu diesem Fall. Und sie sagen, dass anscheinend die sterblichen Überreste von Shiri Bibas in den Trümmern mit denen einer anderen Person vermischt worden seien. Sie sagt, die Hamas, dass Shiri Bibas und ihre Kinder bereits im November 23, also schon vor einiger Zeit, bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sind. Belege dafür gibt es nicht. Also, das ist die erste Reaktion eben der Hamas. In Israel sind Wut und Empörung sehr, sehr groß. Und es hat sich ja bereits am Morgen der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft geäußert und er hat von der Grausamkeit der Hamas-Monster gesprochen, die da keine Grenzen kennt. Und er hat gesagt, anstatt von Shiri Bibas ist der Körper einer Frau aus Gaza in den Sarg gelegt worden. Das also die Erkenntnisse jetzt auch nach der forensischen Untersuchung, die es gab.
Das wühlt also vermutlich auch die Menschen in Israel jetzt wieder auf. Und dazu kommen jetzt auch noch eine Reihe von Anschlägen auf Busse. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war gestern Abend, dass in 3 Bussen Sprengsätze hochgingen. In weiteren 2 Bussen wurden Sprengsätze gefunden, die aber noch entschärft werden konnten. Und das erinnert natürlich schon fatal an die Zeit vor über 20 Jahren der zweiten Intifada, als man hier in Israel auch in keinen Bus mehr steigen konnte, ohne sicherzugehen, dass möglicherweise man nicht verletzt wird. Also das, was genau dahinter steckt, ist noch nicht bekannt. Man geht davon aus, dass es sich um militante Kämpfer aus dem Westjordanland handelt, vermutlich auch von der Hamas, die eben hier jetzt Sprengsätze gelegt haben. Es, wie durch ein Wunder, ist niemand verletzt worden, weil die Busse, die hochgingen, bereits in einem Depot waren. Und man kann davon ausgehen, dass Israel sehr, sehr viel Glück hatte, dass keine Personen verletzt worden sind. Als Reaktion will Israel nun, und da gibt es bereits vom Verteidigungsminister auch klare Vorgaben, will Israel die Militärpräsenz im Westjordanland verstärken, um hier möglicherweise weitere Anschläge zu verhindern.
Wenn Sie jetzt von Militärpräsenz sprechen, es hat in den letzten Tagen und Wochen ja im Westjordanland schon heftige Kämpfe gegeben, teilweise zwischen israelischen Truppen und Palästinensern. Kann das dort jetzt noch weiter eskalieren?
Das kann weiter eskalieren. Das ist ja so ein bisschen dieses Paradoxum auch, dass während im Gazastreifen die Waffen schweigen, ist der Kampf eigentlich in der Westbank, im Westjordanland, noch heftiger ausgebrochen. Vor allem in Jenin und in Tulkarem, in den beiden Flüchtlingslagern dort, wo ja immer auch sehr, sehr viele militante Kämpfer sind. Da geht das israelische Militär inzwischen sehr, sehr heftig vor. Da werden Straßen zerstört, Wohnungen zerstört, Schneisen richtiggehend mit schweren Baggern reingeräumt. Man will dort die Kämpfer eben vertreiben und wann dieser Militäreinsatz vorbei ist, das kann man jetzt gar nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es noch heftiger werden wird. Also das ist ein zweiter Brennpunkt, den man nicht unterschätzen darf.
Und wenn wir nochmal auf den Gazastreifen schauen, da gilt ja im Moment eine Waffenruhe, aber die quasi eigentlich jetzt weiter verhandelt werden müsste. Stehen da die Chancen jetzt gut unter diesen Umständen?
Also für diese zweite Phase der Waffenruhe, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch, weil das wären sehr, sehr schwierige Gespräche, die da anstehen. Denn diese zweite Phase beinhaltet 2 wesentliche Knackpunkte, die nicht leicht zu lösen sind. Zum einen müsste die Terrororganisation Hamas alle noch in der Hand der Hamas verbliebenen Geiseln freilassen. Das ist Punkt 1. Und zum Zweiten müsste das israelische Militär komplett aus dem Gazastreifen rausgehen. Das heißt, die Hamas würde ihren Faustpfand aus der Hand geben und Israel würde alle Truppen aus dem Gazastreifen rausnehmen, was natürlich das Kriegsziel, die Hamas zu zerschlagen, erschweren würde. Von daher denke ich, das werden sehr, sehr schwierige Gespräche, die jetzt eben anlaufen, auch vor allem auf Vermittlung jetzt von Katar und von den USA, die da sehr, sehr viel Druck machen. Aber es wird nicht einfach werden.
Informationen und Einschätzungen von ARD-Nahost-Korrespondent Julio Segador. Mit ihm habe ich vor einer knappen halben Stunde gesprochen. Die USA haben erste Sanktionen verhängt. Deutschland hat gestern den ruandischen Botschafter einbestellt. Hintergrund ist das Vorrücken der von Ruanda unterstützten M23-Miliz im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Gemeinsam mit ruandischen Truppen hat M23 in den vergangenen Wochen große Gebiete eingenommen und hunderttausende Menschen vertrieben. Die Kämpfe der vergangenen Wochen haben Befürchtungen geweckt, dass sich ein Szenario wie im Zweiten Kongo-Krieg wiederholen könnte, in den vor gut 20 Jahren ein halbes Dutzend afrikanische Staaten verwickelt waren. Mehr als 3 Millionen Menschen wurden damals getötet. Und auch diesmal mischen viele Länder mit bei der Gewalt. Karin Bensch.
In den vergangenen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, dass das kongolesische Militär auf sich allein gestellt ist. Im Kampf gegen die Rebellen der Gruppe M23 und Soldaten aus Ruanda. Doch auch die Demokratische Republik Kongo hat militärische Verbündete. Es gibt einige ostafrikanische Nachbarländer, die Truppen im Ostkongo stationiert haben, sagt Paul Simon Handy vom Institute for Security Studies.
It's not just a matter between Rwanda and the DRC.
Es geht hier nicht nur um Ruanda und die Demokratische Republik Kongo. Auch Länder wie Uganda und Burundi setzen ihre Soldaten im Ostkongo ein. Die Tatsache, dass in diesem Konflikt Nachbarländer involviert sind, birgt eine sehr hohe Gefahr, dass es zu einem regionalen Krieg kommen könnte.
Makes the likelihood of a regional war very high.
Das kleine Land Burundi, südlich von Ruanda, hat rund 10.000 Soldaten im Osten der Demokratischen Republik Kongo eingesetzt. Uganda hat dort etwa 4.000 Soldaten stationiert. Seit kurzem patrouillieren ugandische und kongolesische Soldaten gemeinsam in der Stadt Bunia im Ostkongo nahe der Grenze zu Uganda. Zusammen wollen sie die Gewalt durch bewaffnete Gruppen beenden. Doch es geht ihnen hier nicht in erster Linie um die M23, sondern um andere Rebellengruppen. Zum Beispiel die Allied Democratic Forces, kurz ADF. Sie haben Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat. Im Ostkongo gibt es rund 100 verschiedene Rebellengruppen. M23 ist nur eine von ihnen. Der Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo, er ist Jahrzehnte alt und sehr vielschichtig. Es geht zum einen um wertvolle Rohstoffe in dieser Region, aber auch um tief verwurzelte ethnische Konflikte zwischen Tutsi und den Hutu. Der ruandische Präsident Paul Kagame, selbst ein Tutsi, wirft dem Präsidenten der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi, vor, die Sorgen der Tutsi im Kongo zu ignorieren. Hunderttausende Angehörige der Tutsi waren Opfer des Völkermords in Ruanda vor gut 30 Jahren geworden. Sehr viele Mitglieder der Rebellengruppe M23 sind kongolesische Tutsi. Um den Frieden zurückzubringen in den Ostkongo, ist mehr als Militärpräsenz nötig, meint Paul Simon Handy.
It will first require a ceasefire and proper negotiations.
Zunächst braucht es eine verlässliche Waffenruhe, danach ernsthafte Verhandlungen. Die bisherigen Verhandlungen sind gescheitert, was auch daran liegt, dass sie nur halbherzig geführt wurden. Wir brauchen klare Bekenntnisse von den afrikanischen Ländern und der internationalen Gemeinschaft, um in absehbarer Zeit wieder Frieden zu haben.
Karin Bensch hat berichtet. Sarah Wagenknecht, Jan van Aken, Christian Lindner, Robert Habeck, Alice Weidel und Olaf Scholz haben wir schon gehört hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag in unserer Reihe mit Interviews mit den Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zur Bundestagswahl. Diesmal ist nun Friedrich Merz zu Gast, der Kanzlerkandidat der Unionsparteien CDU und CSU. Mit ihm haben Uli Haug und Eva Ellermann gesprochen.
Herr Merz, wir möchten mit Ihnen gerne heute über Themen sprechen, die im Wahlkampf aus der Sicht vieler eher zu kurz gekommen sind. Nämlich, wir wollen mal sprechen über Familie, über Bildung, auch über Klimaschutz. Aber erstmal wollen wir Sie gerne sozusagen zum Warmwerden bitten, ein paar Sätze zu ergänzen.
Mein Geheimrezept, um den Wahlkampfstress auszuhalten, ist,
gut schlafen zu können.
Ich werbe im Wahlkampf mit mehr Sauerland für Deutschland, weil,
vor allen Dingen in meinem Wahlkreis, weil das ein bisschen augenzwinkernd, ein bisschen ironisch gemeint ist und weil wir, glaube ich, aus dem Sauerland heraus eine Menge zu bieten haben für dieses Land.
Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben, finde ich falsch, weil
die Menschenrechte und die Gleichheitsrechte und alle Individualrechte im Grundgesetz umfassend geregelt sind.
Von meinen 7 Enkelkindern habe ich gelernt,
ja, Gespräche zu führen, auch mit denjenigen, die schon ein bisschen älter sind, aus einer jungen Generation heraus, eine Zeit, die für mich weit zurückliegt.
Kommen wir mal zur Familien- und zur Bildungspolitik. Was erzählen denn Ihre beiden Töchter und Ihr Sohn so, wie Sie Familie und Job im Alltag unter einen Hut bekommen?
Also für meine Kinder und die Familien meiner Kinder ist die Lage nicht anders als für Millionen Familien in Deutschland auch. Insbesondere dann, wenn beide berufstätig sind, was bei meinen Kindern und ihren Partnern der Fall ist. Betreuungsthemen für die Kinder, Zuverlässigkeit in den Schulen, Freundeskreis, das ganz normale Leben.
Sie haben es angesprochen, Betreuung ist ein großes Thema. Im Wahlprogramm der Union geht es allerdings erst so ab Seite 60 um das Thema Familie. Und im Wesentlichen wollen Sie eigentlich die finanzielle Lage von Familien verbessern. Kindergeld und Kinderfreibetrag sollen steigen. Das Elterngeld soll verbessert werden, heißt es. Wie viel mehr Geld im Monat sollte denn aus Ihrer Sicht eine Familie bekommen?
Dass es auf Seite 60 beginnt, hat nichts mit einer Rangfolge zu tun, sondern das ist dem Aufbau des Programms geschuldet. Das könnte genauso auf Seite 10 und auf Seite 100 stehen. Wichtig ist, dass wir uns als CDU/CSU immer als Familienpartei verstanden haben und dass es heute auch gerade finanziell für viele junge Familien Probleme gibt. Das sieht man zum Beispiel auf dem Miet- und Wohnungsmarkt, dass sich heute das Aufstiegsversprechen nicht mehr so realisiert, wie meine Generation das noch erfahren durfte. Das ist die Realität des Lebensalltags vieler Familien und daran wollen wir etwas verbessern. Und wenn Sie nach Zahlen fragen, Frau Ellermann, ich sag mal, für eine durchschnittlich verdienende Doppelverdienerfamilie, sagen wir, soll im Jahr 1000 Euro Steuerbelastung weniger da sein. Wir wollen eben vor allen Dingen über die steuerliche Seite kommen und wir wollen die Familien entlasten. Diejenigen, die auch verdienen, sollen weniger Abgaben haben, also wir sagen es auf die vereinfachte Formel gebracht, mehr netto vom Brutto.
Herr Merz, Stichwort Verteilungsgerechtigkeit. Macht es denn eigentlich Sinn, dass mehr Kindergeld auch an Besserverdienende sozusagen verteilt wird? Oder müsste man das möglicherweise nicht stärker in die Infrastruktur stecken?
Das ist ein guter Punkt, über den ich auch immer wieder nachdenke. Mehr Geld für die Eltern allein ist sicherlich nicht die Lösung. Wir haben hier auch Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes einzuhalten, die auch in der Sache richtig sind. Am Ende bin ich in der Tat, wenn wir vor die Frage gestellt werden, und das wird eine Frage sein, mehr Geld für die Familien mit richtig Transferleistungen oder mehr Geld in die Infrastruktur, damit Betreuungsmöglichkeiten verbessert sind, wenn ich vor diese Wahl gestellt bin, dann würde ich mich im Zweifel eher für die Betreuungsinfrastruktur entscheiden und sagen, dann bitte die gemeinsame große Kraftanstrengung. Bund, Länder und Gemeinden, da müssen alle mitwirken, die Betreuungsinfrastruktur zu verbessern.
Schauen wir mal auf das Thema Klimaschutz, von dem viele sagen, dass es in diesem Wahlkampf zu kurz gekommen ist. Eine Ankündigung von Ihnen ist ja, dass das Heizungsgesetz der Ampel oder das Gebäudeenergiegesetz wieder abgeschafft werden soll. So steht es im Wahlprogramm. Ja. Wie schnell soll das gehen?
Das muss sehr schnell gehen, denn die Verbraucher brauchen da auch Planungssicherheit. Und ich will erneut darauf hinweisen, damit haben wir ja weiter eine gesetzliche Grundlage für die Gebäudeenergieversorgung. Es gibt ein Gebäudeenergiegesetz. Und das Gebäudeenergiegesetz der früheren Regierung war richtig, technologieoffen, aber eben wirklich auf das Ziel verpflichtet, CO2 systematisch zu reduzieren und auch über den Wechsel bei den Heizungssystemen dafür zu sorgen, dass es attraktiv genug wird, sich eben klimaschonende Heizungen in den Keller einzubauen.
Wenn das jetzt schnell gehen soll, dann bedeutet das auch, dass es auch sehr bald keine Zuschüsse mehr für jetzt auf dem Markt befindliche CO2-arme Heizungen geben wird?
Na, wissen Sie, ich bin bei diesen ganzen Zuschüssen und Prämien ohnehin sehr skeptisch. Aber am Ende des Tages können wir nicht durch Prämien und durch Zuschüsse ein Verhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher lenken in eine Richtung, die wir gerne hätten. Das geht auf Dauer schief. Das kostet zu viel Geld, ist zu ungenau und es ist auch unzuverlässig. Richtigerweise wird es von den Verbrauchern auch als unzuverlässig angesehen.
Herr Merz, ein aktuelles Thema müssen wir noch streifen. Sie und ich waren bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Viele Menschen in Deutschland sind verstört über die Töne, die da aus der US-Regierung über unsere Demokratie auch gekommen sind. Wie wollen Sie denn mit Donald Trump und seiner Regierung umgehen? Gemeinsame Werte in dem Sinne scheint es zumindest in Teilen nicht mehr zu geben.
Ich war etwas überrascht am Wochenende zwischen dem persönlichen Gespräch, was ich mit J.D. Vance hatte und seiner anschließenden Rede. Das lag so gerade mal eine Stunde auseinander. Wir haben uns bei dem persönlichen Treffen sehr gut, sehr vernünftig unterhalten. Da kam das Wort Ally and Friend und vieles andere drin vor. Diese Rede war sehr konfrontativ, belehrend. Ich habe es dann in meinem Beitrag am Samstagmorgen auch klar und deutlich zurückgewiesen. Das steht einer amerikanischen Regierung nicht zu. Aber wir müssen es natürlich zur Kenntnis nehmen, was da im Augenblick geschieht. Und das ist eine fundamentale Veränderung auch des ganzen politischen und demokratischen Systems in den USA. Das zu kritisieren und sich darüber aufzuregen, ja, kann schön sein, bringt uns aber auch in der Sache nicht weiter. Die einzig richtige Antwort ist, wenn wir eine andere Wertevorstellung haben, wenn wir andere Vorstellungen von Demokratie haben und Gewaltenteilung haben und Unabhängigkeit der Justiz, dann müssen wir das in Europa jetzt schleunigst gemeinsam auf den Weg bringen.
Herr Trump hat jetzt der Ukraine und Präsident Zelensky mal mindestens eine Mitschuld, wenn nicht eine Schuld für den noch andauernden russischen Angriffskrieg gegeben. Das ist im Endeffekt eine Verdrehung dessen, was eigentlich stattgefunden hat. Also wie geht man oder wie würden Sie als möglicher Kanzler mit so etwas umgehen?
Das ist im Grunde genommen eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Das ist das russische Narrativ. So wird das ja von Putin seit Jahren auch dargestellt. Und ich bin ehrlich gesagt einigermaßen schockiert darüber, dass Donald Trump das jetzt offensichtlich sich selbst zu eigen gemacht hat. Aber auch das ist jetzt ein Faktum, mit dem wir umgehen müssen. Wir haben Gott sei Dank in Europa dazu eine andere Meinung. Jetzt ist wichtig, dass die Europäer sich sehr, sehr schnell auf eine gemeinsame Strategie verständigen, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und zu bitten und zu betteln, dass wir da endlich an den Verhandlungstisch kommen, das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Wir müssen jetzt eigenes Gewicht entwickeln. Also da kommt jetzt wirklich ein Paradigmenwechsel in der gesamten Außen- und Sicherheitspolitik auf uns zu.
Sie haben im Wahlkampf versprochen, spätestens im Sommer gibt es wieder eine bessere Stimmung in Deutschland. Bleiben Sie dabei?
Ja, da bleibe ich ganz fest dabei und das fühle ich auch bestätigt durch viele Veranstaltungen, die ich jetzt gerade im Wahlkampf mache. Die Menschen suchen nach Perspektiven, die suchen auch nach ein bisschen Hoffnung. Und das ist meine feste Überzeugung, es geht. Es ist gar nicht so schwierig, wir müssen nur einfach aus diesem Krisenmodus raus und es muss wieder Licht am Ende des Tunnels sichtbar werden und dann wissen wir trotzdem, alles wird ein anstrengender Weg.
Herr Merz, wir haben alle unsere Gäste gebeten, etwas Nettes über den jeweiligen nächsten Gast zu sagen. Jetzt sind Sie, Herr Merz, der Letzte sozusagen in der Reihe. Deswegen möchten wir Sie bitten, dem Ersten in dieser Reihe etwas Nettes zu sagen, ein Kompliment zu machen. Und das war Christian Lindner.
Ach, Christian Lindner ist persönlich ein umgänglicher, netter Kerl.
Sagt Friedrich Merz, der Kanzlerkandidat der Union. Mit ihm haben Eva Ellermann und Uli Haug gesprochen. Und damit geht unsere Interviewreihe mit allen Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zu Ende. Zum Nachhören gibt es die im Podcast der Bilanz am Mittag aus den vergangenen Tagen. Und am Wahlsonntag gibt es hier auf SR Kultur ausführliche Wahlberichterstattung in einem SR-Info-Wahl-Spezial ab 18 Uhr. So, und jetzt gibt's noch das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag ein freundlicher und durchweg trockener Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht Wolkenfelder, Tiefstwerte 8 bis 4 Grad. Morgen am Samstag zunächst etwas Sonne, dann Wolken. Ab Nachmittag auch etwas Regen, 12 bis 16 Grad. Am Sonntag zuerst viele Wolken, dann freundlich auch 12 bis 16 Grad. Das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Der Kommentator der englischen Times beschäftigt sich mit den Verbalattacken von US-Präsident Trump gegen den ukrainischen Präsidenten Zelensky und vermutet dahinter persönliche Motive. Die Feindseligkeit gegenüber der Ukraine und ihrem Präsidenten ist offenbar persönlicher Natur. Trump war frustriert, dass Zelensky es im US-Wahlkampf ablehnte, Ermittlungen zu Hunter Bidens Geschäften in der Ukraine anzustellen, um damit dessen Vater Joe Biden zu schaden. Und nun sieht sich der ukrainische Präsident von dem Land, auf das er sich bisher verlassen hat, zu einem Friedensschluss gezwungen. Noch hat Zelensky die Unterstützung der Bevölkerung und die Beliebtheitswerte von Zelensky liegen mit 57% deutlich höher als die von Trump nach nur einem Monat im Amt. Auch der Kommentar der russischen Zeitung Nezavissimaya Gazeta sucht eine Erklärung für das Verhalten des US-Präsidenten. Trump hat den Journalisten der Agentur AP den Zugang ins Oval Office und an Bord des Präsidentenflugzeugs gestrichen und als Grund angeführt, dass die Agentur den Golf von Mexiko nicht in Golf von Amerika umbenannt hat. Allerdings hat der US-Präsident auch gesagt, dass AP im Wahlkampf nichts Gutes für die Republikaner getan habe. Der Fall erlaubt es, die Logik der Entscheidungen Trumps zur Reorganisation von Ministerien und Behörden, Agenturen und ganzen Berufsständen wie Staatsanwälten und Beamten zu verstehen. Er entlässt diejenigen, die ihn oder seine Anhänger angeblich verfolgt haben. Unbarmherzig. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz blickt auf die Spannungen zwischen Amerika und Europa und meint: Das transatlantische Bündnis galt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als unerschütterlich und sorgte für den Wohlstand und die Sicherheit der letzten Jahrzehnte. Aber sind die USA unter Trump noch ein Partner oder versteht sich der US-Präsident besser mit Autokraten wie Wladimir Putin und Xi Jinping? Im öffentlichen Bewusstsein ist dieser historische Bruch noch nicht wirklich angekommen. Im Wahlkampf für den Deutschen Bundestag wird vor allem hitzig über Migration gestritten. Aber vielleicht werden sich die Europäer unter Druck ihrer dramatischen Lage bewusst. Zunächst gilt es, die Bundestagswahl in Deutschland abzuwarten und auf eine handlungsfähige Regierung in Berlin zu hoffen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.